SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Themen dieser Sendung. Polen hat die deutsche Genehmigung für die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine beantragt. Inwieweit das die bisherige Diskussion über Panzerlieferungen verändert, darüber spreche ich gleich mit unserer Berlin-Korrespondentin. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, verklagt die Bundesregierung wegen verfehlter Klimaziele. Und das Bundesverfassungsgericht erklärt die Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung vor 5 Jahren für verfassungswidrig. Zu unserem ersten Thema. Der Feind ist nicht Bundeskanzler Scholz, der Feind heißt Putin. Zu dieser nicht ganz unwichtigen Richtigstellung sah sich gestern Abend Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn veranlasst im Interview mit dem ZDF. Hintergrund: die Panzerdebatte. Soll Deutschland Leopardpanzer an die Ukraine liefern? Soll die Bundesregierung Leopardlieferungen aus anderen Staaten an die Ukraine genehmigen? Dabei gilt es, etliches zu bedenken. Strategisches, militärisches, technisches, organisatorisches, politisches natürlich. Nur in der öffentlichen und auch in der politischen Diskussion findet sich davon relativ wenig. Hier geht es inzwischen praktisch ausschließlich um die Rolle des Bundeskanzlers. Bei ihm liegt letztlich die Entscheidung darüber, ob die Ukraine Leopardpanzer bekommt oder nicht. Nur diese Entscheidung hat er noch nicht getroffen. Er musste sie auch noch nicht treffen, weil es keine konkrete Anfrage gab. Bis heute Vormittag. Jetzt liegt sie auf dem Tisch. Polen hat offiziell die Genehmigung der Bundesregierung für die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine beantragt. Der Fall ist also eingetreten. Effi Seibert in Berlin, wie sehr erhöht das jetzt den Druck auf den Bundeskanzler?
Also Druck auf den Kanzler auszuüben, das wissen wir mittlerweile, ist ja schwer. Dass die Polen jetzt offiziell einen Antrag stellen, ist so vorgesehen. Denn diese Produktion von den Leopard-Panzern ist eine deutsche Produktion. Und es steht in den Verträgen drin, dass Länder, die dieses Gerät erwerben, das nicht einfach weiterverkaufen können ohne Genehmigung. Insofern ist das eigentlich nur noch ein formaler Akt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert die Bundesregierung darauf? Sagt sie, ja, ihr dürft liefern. Heute Morgen gab es schon so einen kleinen ersten Schritt in eine ähnliche Richtung. Da hat nämlich der Verteidigungsminister, der neue Boris Pistorius, der hat gesagt, es ist völlig in Ordnung, dass zum Beispiel in Ländern wie Polen oder in anderen Ländern, die Leopard-Panzer haben, jetzt ukrainische Streitkräfte ausgebildet werden an diesen Panzern. Denn es hilft ja nichts, Panzer zu liefern, wenn man sie nicht fahren und nicht bedienen kann. Also diesen ersten Schritt ist die Bundesregierung in Form des Verteidigungsministers heute Morgen schon gegangen.
Also so ein bisschen Salamitaktik.
Das geht ja die ganze Zeit schon so. Es geht immer Schritt für Schritt für Schritt. Und das ist ganz offensichtlich auch die Taktik des Bundeskanzlers, dass er wohl nicht sieht, dass Deutschland da unbedingt vorpreschen soll. Das sagt er ja auch mantraartig. Wir machen das immer im Einklang und immer im Gleichschritt mit Verbündeten. Und wenn man sich umguckt, dann ist da ja auch kein Verbündeter, der wirklich vorne dran ist. Niemand hat bis jetzt wirklich schweres Gerät geliefert. Die Engländer sind gerade dabei, aber das sind auch 14 etwas veraltete Modelle. Also insofern ist es nicht so, dass da großflächig andere Nationen jetzt vorne dran sind.
Das bisherige Nichtentscheiden des Kanzlers hat innerhalb der Ampelkoalition ja schon ganz schön für Spannungen gesorgt. Die SPD hält eher zu ihrem Kanzler, aber aus Reihen der Grünen und der FDP ist der Druck auf Olaf Scholz teilweise schon relativ groß geworden. Jetzt gibt es den Präzedenzfall durch den polnischen Antrag. Ist das eine Chance, dass das ein Ventil ist, dass da Druck entweichen kann, dass die Spannungen jetzt nachlassen, weil man einen konkreten Fall hat?
Das ist schwierig zu sagen, denn es ist ja so, dass letzten Endes dieser Druck bei jedem einzelnen Gerät, das da quasi geliefert werden sollte, leichte, schwere, was auch immer, da war. Also es gab immer Positionen, vor allen Dingen von der FDP, aber auch von den Grünen und bei der FDP natürlich von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gefordert haben, dass man schneller vorangehen muss und dass man mehr liefern muss. Dass das letzten Endes ausgeartet ist in eine Art Koalitionsbeschimpfung intern. Das war natürlich so nicht vorgesehen und das schadet auch der Koalition. Also dass zum Beispiel eben gesagt wurde, das ist eine Katastrophe, wie dort kommuniziert wird, wir fallen zurück, veraltet, beschämend. Das sind natürlich Worte von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die letzten Endes den Koalitionspartner, nämlich die SPD, auch beschädigen. Und das ist ja gestern dann vom SPD-Chef auch zurückgewiesen worden, der gesagt hat, wenn meine Leute sich so äußern, dann würde ich die mal zu mir rufen und mal sagen, mäßige dich im Ton. Und genau das ist heute auch eingetreten. Im heutigen Interview hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann dann sich sehr viel versöhnlicher angehört. Also das kann durchaus sein, dass nachdem das mal kurz hochgekommen ist, dass jetzt zumindest der Ton sich wieder mäßigt. Aber die zwei Lager werden bestehen bleiben. Es wird immer, das ist auch so, wie die Lage in den Umfragen für die deutsche Bevölkerung ist. Es gibt zwei Lager. Die einen sagen, wir müssen schnell und mehr helfen. Und die anderen sagen, langsam, vorsichtig, erstmal abwarten, aber trotzdem helfen.
Es geht in dem polnischen Antrag um polnische, also Panzer aus polnischen Beständen. Es geht nicht um deutsche Leopardpanzer. Ist diese Unterscheidung aus Ihrer Sicht wichtig?
Ich glaube, meine Sicht spielt da nicht so eine große Rolle. Ich glaube, die Sicht Putins darauf, die spielt eine Rolle. Denn es kann durchaus sein, und das ist auch durchaus eine Befürchtung, dass gesagt wird, das sind deutsche Panzer, zumindest von der Produktion her. Und wenn deutsches Material auf russische Soldaten schießt, dass das dann letzten Endes Deutschland von Putin angehängt wird. Und Deutschland muss ja auch die Genehmigung geben. Also es hat schon sehr viel mehr mit Deutschland zu tun, als mit irgendeinem anderen Land, das Panzer liefert, wenn es denn Leopard zwei Panzer sind. Insofern ist diese Vorsicht da halt eben noch größer. Auf der anderen Seite ist nicht unbedingt gesagt, dass die Deutschen da alleine nur zögern. Denn heute hat zum Beispiel der NATO-Generalsekretär nochmal gesagt, die Deutschen sind letzten Endes ganz weit vorne dran, wenn es um Hilfe für die Ukraine geht. Die liefern tatsächlich sehr, sehr viel. Sie sind diejenigen, das drittstärkste Land, was liefert, um die Ukraine jeden Tag hier zu unterstützen. Also es wird Schritt für Schritt vorangehen. Und viele sagen auch hier, es ist nicht die Frage, ob Deutschland letzten Endes dann Panzer liefert, sondern nur wann.
Polen hat offiziell die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine in Berlin beantragt. Informationen und Einschätzungen dazu von SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert. Immer wieder hat Bundeskanzler Scholz darauf verwiesen, dass Deutschland sich in der Panzerfrage, wie auch in vielen weiteren Fragen rund um die Militärhilfe für die Ukraine, fortlaufend und eng mit seinen Verbündeten abstimme. Bloß keine deutschen Alleingänge. Und bislang gab es dafür, zumindest auf der offenen Bühne, nur wenig Kritik. Zuletzt am vergangenen Freitag hob US-Verteidigungsminister Austin in Ramstein nochmal Deutschlands Rolle und Beitrag lobend hervor. Nun aber scheint sich beim wichtigsten Verbündeten die Stimmung zu drehen. Aus den USA berichtet Sebastian Hesse.
Derart unverhohlene Deutschlandkritik an so prominenter Stelle liest man in den USA nicht alle Tage. Deutschland weigert sich, der Ukraine Panzer zu schicken. Biden darf das nicht dulden. Mit dieser Schlagzeile betitelte die Washington Post am Wochenende ihren Leitartikel. Das linksliberale Blatt attackiert die Scholz-Regierung mit einer vernichtenden Wortsalve. Deutschland habe der bislang geschlossenen NATO-Front ihren ersten erheblichen Riss verpasst. Deutschlands Zögern sei eine bedenkliche Herausforderung der westlichen Einheit. So sieht es wohl auch der demokratische Senator Richard Blumenthal aus Connecticut, frisch zurückgekehrt aus der Ukraine.
I'll be very clear. The Germans should be providing the Leopard 2 tanks. They have resisted doing it.
Er wolle kein Missverständnis aufkommen lassen. Deutschland sollte die Leopard 2 Panzer zur Verfügung stellen. Wenn es nur daran hängt, dass auch die USA ihre Abrams Panzer liefern, dann sollte auch das geschehen.
If it's only to get the Germans to do the right thing, send over 3 Abrams tanks.
Wenn es nur die Deutschen dazu bringt, das Richtige zu tun, so der 76-jährige Parlamentarier, dann schickt halt 3 Abrams, um die Blockade aufzubrechen. Auf allen TV-Kanälen sieht man in den USA derzeit Militärexperten, die über die offenbar bevorstehende Frühjahrsoffensive der russischen Bodentruppen spekulieren, so auch Ex-General Wesley Clark. Auf CNN.
There's very serious combat coming in Ukraine and the Ukrainians need this heavy equipment as rapidly as possible.
Die Ukraine steht vor schwerwiegenden Gefechten, so der hochdekorierte Vietnam- und Kosovo-Veteran, der familiäre Wurzeln in Russland hat. Die Ukrainer bräuchten schnellstmöglich das schwere Kriegsgerät.
We've asked Germany to step forward. Germany hasn't yet.
Wir haben Deutschland gebeten, den Schritt voranzutun, sagt Ex-General Clark. Noch haben sie das nicht getan, aber sie werden schon einen Weg finden. Die Biden-Regierung jedenfalls will den Eindruck einer zerbröckelnden Front gegen Putin vermeiden. Sie drängelt nicht öffentlich, sondern lockt mit Schmeicheln. Regierungsvertreter wie hier Außenamtssprecher Ned Price betonen gebetsmühlenhaft, was für ein verlässlicher Partner die Bundesregierung doch sei.
Germany is a stalwart ally.
Deutschland ist ein unerschütterlicher Verbündeter, bekräftigte Price gestern erst. Das habe sich auch bei der militärischen Ukraine-Hilfe bewährt. Er wolle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sagt der Außenamtssprecher auf die Frage, ob denn US-Abrams-Panzer als Vorbedingung für deutsche Leopard 2 geliefert werden könnten. Anders als von der Washington Post gefordert, vermeidet die Biden-Regierung jegliche offene Konfrontation und räumt Berlin weitere Bedenkzeit ein. Vorerst.
There is no doubt in our mind that Germany is a reliable ally on this front and on every front.
Aus Washington, Sebastian Hesse.
Wenn es nach der Mehrheit der NATO-Mitglieder ginge, dann wären Schweden und Finnland vermutlich schon längst Mitglieder des Bündnisses. Aber die Statuten der NATO verlangen Einstimmigkeit und die Türkei stellt sich quer, vor allem im Fall Schwedens. Weil Stockholm sich weigert, kurdische Aktivisten, Ankara nennt sie Terroristen, an die Türkei auszuliefern. Und am Wochenende hat ein schwedischer Rechtsextremist öffentlich einen Koran verbrannt. Die absehbare Reaktion, erwartbare Reaktion des türkischen Präsidenten Erdogan, Zitat, wenn ihr der türkischen Republik und dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen, Zitat Ende. Kurz, es sah bisher schon nicht besonders gut aus für einen baldigen NATO-Beitritt Schwedens, aber jetzt stehen die Chancen wirklich sehr schlecht. So schlecht, dass Finnland, mit dem die Türkei keine Probleme hat, nun erstmals darüber nachdenkt, was bisher als vollkommen ausgeschlossen galt, nämlich ein NATO-Beitritt ohne Schweden im Alleingang. Sophie Donges zur aktuellen Gemengelage.
In einem Interview im finnischen Fernsehen Yle sprach der finnische Außenminister zum ersten Mal das aus, was bisher als ausgeschlossen galt. Vielleicht können wir irgendwann nicht mehr auf Schweden warten. Es ist wichtig für die Sicherheit beider Länder, dass wir zusammen in die NATO gehen. Das hat absolute Priorität. Aber man muss natürlich die Lage im Blick behalten, wenn etwas passiert, was Schwedens Mitgliedschaft auf lange Sicht verhindert. Noch ist es zu früh, dazu Stellung zu beziehen. Auch wenn das noch sehr nach eventuell könnte es sein klang und nicht nach einem festen Beschluss, die Aufregung in beiden Ländern war groß. Zunächst teilte Haavistos schwedischer Amtskollege Tobias Billström mit, dass man in Kontakt mit Finnland sei, um zu klären, was genau damit gemeint sei. Das haben die beiden Politiker offenbar schnell erledigt und schon um kurz vor 10 Uhr trat Außenminister Haavisto vor die Presse. Wir haben mit dem schwedischen Außenminister gesprochen und glauben, dass trotz all dieser Beschwerlichkeiten Finnlands und Schwedens gemeinsamer NATO-Weg weitergeht. Wir arbeiten darauf hin, dass beide Anträge ratifiziert werden und wir gleichzeitig der NATO beitreten. Zurückgenommen hat Außenminister Haavisto seine ursprüngliche Aussage zu einem möglichen Alleingang nicht, aber er hat sie relativiert. Der Türkei-Experte des Außenpolitischen Instituts in Finnland, Toni Alaranta, schrieb heute bei Twitter, die Koranverbrennung zuzulassen war ein klarer Fehler der schwedischen Regierung. Dem schwedischen Fernsehen sagte Alaranta,
most of us.
Die meisten von uns sind bisher geduldig gewesen, aber jetzt, da ein Koran verbrannt wird, betrachten das viele hier in Finnland als eine unnötige Provokation. In Finnland betrachtet man es als die Handlung einer dummen Person. Es scheint aber so, als gäbe es in Schweden Kreise, die absichtlich versuchen, den Weg in die NATO zu sabotieren.
Sophie Donges berichtet. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, so heißt es im Grundgesetz. Und dafür haben die Parteien auch grundsätzlich Anspruch auf staatliche Unterstützung. Nur, wie üppig kann, darf und soll die ausfallen? 2018 beschloss der Bundestag mit breiter, großkoalitionärer Mehrheit, die Gesamtsumme dieser Mittel ordentlich anzuheben, von 165 auf dann 190 Millionen Euro. Allerdings, es scheint, als müssten die politischen Parteien in der Bundesrepublik demnächst den Gürtel wieder deutlich enger schnallen, denn diese Anhebung um 25 Millionen Euro war verfassungswidrig. Das hat heute Vormittag das Bundesverfassungsgericht entschieden. Geklagt hatten die Parteien, die damals in der Opposition saßen und die damit in gewisser Weise auch ein Eigentor geschossen haben, denn das heutige Urteil betrifft natürlich auch sie. Zu Gründen und Hintergründen des Urteils aus Karlsruhe, Max Bauer.
Um rund 25 Millionen Euro auf 190 Millionen wurde die staatliche Parteienfinanzierung im Jahr 2018 erhöht. Eine außerplanmäßige Erhöhung, die nicht verfassungsgemäß war, so Doris König, Vorsitzende des Zweiten Senats.
Die Festsetzung der absoluten Obergrenze der Höhe nach auf einen Betrag von 190 Millionen Euro für das Anspruchsjahr 2018 genügt den verfassungsrechtlichen Begründungsanforderungen nicht.
Die staatlichen Zuschüsse an die Parteien werden regelmäßig erhöht, je nach Entwicklung der Preise. Für außerplanmäßige Erhöhungen gibt es hingegen sehr strenge Vorgaben. Und die hat das Verfassungsgericht heute nochmal bekräftigt. In erster Linie soll das Geld für die Parteien aus der Gesellschaft und nicht vom Staat kommen. Es gilt der Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien. Verfassungsrichterin Doris König.
Aus dem Grundsatz der Staatsfreiheit der politischen Parteien folgt auch, dass eine Steigerung der von ihnen erzielten Einnahmen nicht dazu führen darf, dass der Umfang der Staatsfinanzierung immer weiter anschwillt.
Die Parteien dürfen vom Staat nicht mehr Geld bekommen, als sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, so das Verfassungsgericht in seinem Urteil. Es gelte das Gebot der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel. Wichtig auch, es gebe eine absolute Obergrenze für Geld vom Staat. Union und SPD hatten deren Anhebung 2018 so begründet. Parteiarbeit sei in Zeiten der Digitalisierung deutlich teurer geworden. Die Parteien müssten mehr Geld ausgeben für Internetauftritte, die Präsenz in sozialen Medien sowie für Datensicherheit und den Schutz vor digitalen Angriffen und Fake News. Das Verfassungsgericht sagt nun, dass in solchen Fällen durchaus mehr Geld für die Parteien möglich sei. Möglich aber nur, wenn sich die Rahmenbedingungen der Parteiarbeit einschneidend verändern und die Parteien spürbar mehr Geld brauchen. Und ganz wichtig, es dürfe bei Erhöhungen nicht der Eindruck von Selbstbedienung entstehen. Der Bundestag müsse ganz genau begründen, warum die Parteien mehr Geld brauchen und auch warum wie viel. Das sei aber 2018 nicht geschehen. Welche Folgen das Urteil hat, ist noch offen. Offen ist vor allem, ob die Bundestagsverwaltung jetzt Gelder von den Parteien zurückfordern wird. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte nach der Verhandlung, dass die SPD zumindest die erhöhten Mittel noch nicht ausgegeben hat.
Max Bauer berichtete aus Karlsruhe. Die Bundesrepublik wird ihre selbst gesteckten Klimaschutzziele verfehlen. Das hat die Bundesregierung auch selbst eingeräumt, wobei es auch wenig dran herumzudeuteln gibt. Bis 2020 sollten die CO2-Emissionen um 40% gegenüber dem Niveau von 1990 gesunken sein. Aktuell, 2023, stehen wir bei -39%. Wir hinken also ordentlich hinterher. Und das ganz besonders im Verkehrs- und im Gebäudesektor. Auch dieser Fall ist im Klimaschutzgesetz geregelt. Wenn es irgendwo hakt, dann müssen sofort Programme aufgestellt werden. Weil das bisher nicht passiert ist, klagt nun der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion, ist das eine Symbolklage oder könnte da je nach Urteil natürlich tatsächlich auch konkret mehr Klimaschutz herauskommen?
Ja, das ist durchaus möglich. Man wird sehen, wie konkret die Richter hier der Politik reinreden werden.
Die Klage des BUND richtet sich gegen die Bundesregierung, gegen den Staat. Und der steht ja schon seit diesem viel zitierten Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Pflicht zu mehr Klimaschutz. Kann oder muss man dem Staat also per Klage noch mehr Beine machen?
Ja, man kann das ganz offensichtlich. Das tut nicht nur der BUND, das hat ja auch vor allen Dingen die Deutsche Umwelthilfe mit großem Erfolg aus ihrer Sicht gemacht. Die einen finden das nervig, die anderen einen genialen Weg, um gesetzliche Vorschriften auch durchzusetzen. Das galt für die saubere Luft in den Städten, das gilt aber auch tendenziell für Klimaschutz. Wobei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwar auf der einen Seite ein Durchbruch war aus Sicht der Klimaschützer, weil hier Rechte kommender Generationen und Freiheiten kommender Generationen sehr hoch eingeschätzt wurden. Auf der anderen Seite haben die Verfassungsrichter aber auch gesagt, die Politik muss Gestaltungsspielraum haben, wie sie das umsetzt. Also die Richter haben hier sehr deutlich gemacht, dass sie im alltäglichen Geschäft der Politik nicht reinreden wollen. Und deswegen wird man sehen, wie das jetzt von den anderen Gerichten ausgelegt wird. Was ist noch Sache der Gerichte und was ist Sache der Politik?
Eine Klage auf Tempolimit ist in der vergangenen Woche abgewiesen worden.
Zum Beispiel, weil es eben unter anderem einfach als zu konkret gilt als eine Einzelmaßnahme. Und da haben die Gerichte gesagt, das ist uns nicht hinlänglich begründet, dass nur mit dieser Maßnahme jetzt das Klima gerettet werden kann.
Mhm. Zahlreiche Klagen auf mehr Klimaschutz richteten sich in der Vergangenheit ja gar nicht gegen den Staat, sondern gegen Unternehmen, also wirklich ganz konkrete Akteure. Ist diese Unterscheidung wichtig?
Ja, die ist wichtig. Vor allen Dingen international gibt es eine starke Bewegung, auch gegen Unternehmen zu klagen. Das Vorbild ist hier der Kampf gegen die Tabakindustrie. Dort haben Nichtregierungsorganisationen erreicht, dass nach einer langen Zeit und vielen Prozessen eben auch Unternehmen verantwortlich gemacht wurden für ihr Tun, weil sie wussten, was sie taten. Und genau das gleiche Muster läuft jetzt bei den Klimaklagen international ab. Also so ist zum Beispiel in der vergangenen Woche eben sehr klargelegt worden durch Recherchen von Medien, dass ExxonMobil eben schon in den 80ern wusste, wozu die Klimakrise führen würde. Und trotzdem hat man weiter Geld mit Öl und Gas verdient. Und das könnte der Stoff sein, aus dem man dann eben auch Erfolge bei Klimaklagen gegen Firmen machen kann. Das ist eine sehr große Bewegung. Es gibt sehr zahlreiche Klagen gegen Firmen weltweit.
Ist es denn aus Ihrer Sicht unterm Strich nachvollziehbar und auch ein richtiger Schritt, dass der BUND jetzt per Klage, also vor Gericht, auf mehr Klimaschutz pocht?
Naja, weil er darauf pocht, dass die Regierung gesetzliche Vorschriften einhält, also Sofortprogramme, wenn die Sektorziele im Klimaschutz nicht erreicht werden. Das ist ja eine nachvollziehbare Sache, weil der Gesetzgeber, der Bundestag, hier ein Gesetz aufgelegt hat, dass die Regierung, die Exekutive, eben nicht ausreichend umsetzt oder explizit gar nicht umsetzt in diesem Punkt. Insofern ist eine Klage eigentlich eine logische Folge.
Der BUND klagt auf mehr Klimaschutz. Informationen und Einschätzungen waren das von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Kitas zu und Müllberge vor der Haustür. Wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird, dann merken wir das ganz direkt in unserem Alltag. Und möglicherweise könnte es demnächst mal wieder soweit sein. Heute beginnen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Und es sieht nicht danach aus, dass es eine schnelle Einigung geben könnte, denn die Forderung der Gewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbundes nach mindestens 10,5% mehr Lohn ist allemal saftig. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was fordern die Gewerkschaften denn genau?
Ja, diese 10,5% sind genau genommen die Forderung für die oberen Gehaltsgruppen. Die unteren Gehaltsgruppen sollen mindestens 500 Euro im Monat mehr bekommen, um die gestiegenen Lebenskosten durch die hohe Inflation auszugleichen. Im Schnitt über alle Gehaltsstufen und alle rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst liegt die Forderung von Verdi und DBB damit rechnerisch sogar bei etwa 14%.
14% mehr Lohnkosten für Bund und Kommunen. Wie sind denn da die Reaktionen bisher ausgefallen?
Ja, erwartungsgemäß zurückweisend. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände rechnet mit Mehrkosten von mehr als 15 Milliarden Euro. Diese Forderung sei überzogen. Vor allem die Finanzlage der Kommune gebe so ein massives Lohnplus nicht her. Das Geld würde am Ende woanders fehlen, sagt die VKA-Präsidentin Karin Welge.
Die Kommunen haben in den letzten 10, 15 Jahren 165 neue Aufgaben hinzugekommen. Und das in einer Zeit, wo wir nicht nur den Klimawandel mit Klimaanpassungsmaßnahmen bewerkstelligen müssen, sondern gleichsam auch noch die Mobilitätswende.
Ja, trotzdem haben Bund und Kommunen aber noch kein konkretes Angebot vorgelegt.
Die Gewerkschaften argumentieren bei ihrer Lohnforderung unter anderem mit Fachkräftemangel. Der öffentliche Dienst müsse gehaltlich attraktiv bleiben. Wie schätzen Sie das ein? Haben die Gewerkschaften damit recht?
Naja, bis 2030 fehlen dem öffentlichen Dienst rund 1 Million Fachkräfte, haben die Wirtschaftsprüfer von PwC ausgerechnet. Das betrifft alle Berufsgruppen und schon heute steht der öffentliche Dienst in harter Konkurrenz. So erlebt es zumindest ein Müllader in Stuttgart, Rocco Santoro.
Du schaffst einen öffentlichen Dienst und verdienst so viel wie einer, wo zum Beispiel ungelernt draußen bei einer Reinigung arbeitet. Da überlegt man sich manchmal, ob man einen Job wechseln soll. Draußen sind genug Jobs und verdient man mehr als hier. Deshalb verlassen es die Kollegen auch und gehen woanders, ist ja klar.
Natürlich sehen Bund und Kommunen die angespannte Situation auch. Da sucht man aber nach anderen Lösungsstrategien als allein den Lohnhebel. Auch weil die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst gut seien, argumentiert zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerz Landsberg.
Heute Verhandlungsauftakt. Es sind aber bereits zwei weitere Verhandlungsrunden bis Ende März festgesetzt. Wie stehen denn die Chancen auf eine Einigung?
Also VKA-Präsidentin Welge zeigt sich optimistisch, dass ein Abschluss möglich sei, ohne in die Schlichtung zu gehen. Gleichzeitig lassen die Gewerkschaften die Muskeln spielen und drohen mit Streiks. Und ja, die Beschäftigten sind auf jeden Fall bereit dafür.
So viel für den Moment zum Auftakt der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Herr Winkler, zum Schluss schauen wir noch mal ganz kurz auf die Börse.
Ja, da ist aber eher Mauerstimmung. Der DAX zum Mittag 0,5% im Minus bei 15.034 Punkten.